Kultur laut, der Podcast der Wachau Kultur Melk. Heute mit Fest und Spiele, die Gesprächsreihe der Sommerspiele Melk.
Einen wunderschönen Vormittag hier in der gekühlten Atmosphäre des Circles. Danke dem Circle-Team, dass wir hier sein dürfen, in diesem neu errichteten Seminarhotel, das eine totale Wohligkeit für uns ausstreut. Und wir haben schon festgestellt, die Hitze hat alleine das Gute, dass wir mit einem Kooperationspartner, der uns anders schon lange begleitet hat, jetzt in Zukunft auch da weiterarbeiten werden. Weil es viel schöner geht es nicht. Und sollte beim mehr werden, gibt es, ich mache jetzt kurze Werbeeinschaltung für den Circle, das muss drinnen sein, gibt es unglaublich schöne Seminarräume hier, schöne Zimmer, gut zum Essen nachher. Also schön, dass wir alle da sind und danke, dass wir hier sein dürfen. Ich habe vor ungefähr 1,5 Jahren, wie die Entscheidung gefallen ist, dass wir das Ministerium der Wahrheit machen werden und es dort um auch die Widerständigkeit des Menschen geht, eine Ö1-Sendung gehört mit der Samira Akbarian, einer Juristin aus Frankfurt, die darüber forscht, wie weit Ungehorsam oder ziviler Ungehorsam von der Verfassung abgedeckt werden muss oder sollte oder ist. Und mir dieses Thema irgendwie sofort angestochen und habe gar nicht gewusst, dass es dazu wirklich ein ganz breites Forschungsfeld gibt. Aber über diese Pflicht zum Ungehorsam über den Staat, eine Schrift aus dem 19. Jahrhundert, auch von Henri David Thoreau, die ich lustigerweise als Jugendlicher einmal gelesen habe und immer jetzt gedacht habe, interessant, was, wann, wen interessiert und welcher Titel hänger bleibt, kam ich dazu, dass man das Ganze über einfach auch breiter machen muss, dass wir dann generell über den Ungehorsam sprechen müssen. Und wenn es um Gehorsam geht und Ungehorsam und Entwicklungspsychologie, fällt mir dann immer der Paulus Hochgatterer ein. Und haben wir gedacht, das ist schon ein spannendes Panel. Und dann ist aber nur das Lachen dazu gekommen. Und so freue ich mich, dass wir jetzt diese drei Themen, nämlich das Recht, das Lachen und den Humor und die Psychologie und darüber weiter hinausgreifend hier auf den drehbaren Barhockern haben, weil es einfach gemütlicher ist, als wenn wir auf dem Podium sitzen würden. Und ich freue mich sehr, dass Elisabeth Holzleitner hier bei uns ist, Dr. H.C. Elisabeth Holzleitner, Rechtsphilosophin. Es war sehr schön, weil ihr kennt mich, oder die mich kennen, ich tue gerne Geschichten erzählen. Wir haben eigentlich erst 2 bis 3 Tage vor Drucklegung wirklich entschieden, dass wir diese Veranstaltung machen. Und wo kriegt man so schnell jemanden her, der sich im Recht genau mit diesem Thema auskennt, wenn man selber niemand kennt? Und über klassische Dominoeffekte sind wir zueinander gekommen und irgendwann habe ich ihr geschrieben und 2 Minuten drauf war das die Antwort, ja, ich komme. Und es freut mich wirklich sehr. Sie ist eine der führenden Wissenschaftlerinnen für Legal Gender Studies und hat 2025, ich glaube, du bist jetzt auch Institutsleiterin an der Uni Wien, aber 2025 hat sie das Ehrendoktorat der Uni Zürich bekommen für herausragende wissenschaftliche Leistungen sowie ihre wegweisenden Arbeiten zur Gerechtigkeitstheorie. Und alleine den Begriff der Gerechtigkeitstheorie finde ich schon spannend, dass wir hören können. Elisabeth Holzleitner. Der Paulus Hochgatterer ist vielen von Ihnen und euch und glücklicherweise auch mir gut bekannt. Ein langer Wegbegleiter, der für uns für die Sommerspiele damals schon den Casanova geschrieben hat, Kinderpsychiater und lange Primarius in Tulln und Autor großartiger Bücher. Und so sehr sich seine Romane empfehlen zu lesen, gibt es ein Buch, das lange Zeit ein wirklich wesentlicher Lebensratgeber für mich war. Und ich habe ihn schon zu lange gelesen und besorgen Sie sich das. Das heißt Katzenkörper, Krieg der Knöpfe, über die Poesie der Kindheit. Und das hat mir einfach damals geflasht, tue das immer wieder. Und ich freue mich, dass du einfach hier bist. Paulus Hochgatterer. Und wenn es um das Ministerium der Wahrheit geht, gibt es ein Medium, das die Wahrheit wirklich hochhält, indem es ständig Falschnachrichten produziert und damit der Wahrheit wirklich auf den Grund geht. Der Fritz Jergic hat Volkswirtschaft studiert, 2013 das Satiremagazin Die Tagespresse gegründet. Ich freue mich sehr, dass ich das letzte Weihnachten für meine Patenkinder zum Weihnachtsgeschenk gekriegt habe, aber ich freue mich deshalb, weil es auch wirklich, glaube ich, ein generationsübergreifendes, wesentliches Medium geworden ist. Und dass Satire-Chefredakteur mehrmals Journalist des Jahres werden kann, finde ich einfach großartig. Fritz Jergic. Wenn ich leider entschuldigen muss, ist die Liz Hirn. Die Liz hat gerade einen Lehrauftrag in Klagenfurt, hat sie gestern in den Zug gesetzt, ist nach Wien gefahren, mit zweistündiger Hitzeverspätung dann mitternachts angekommen und heute ohne Stimme, dafür aber mit Fieber aufgewacht und hat geschrieben, dass das ihr leider nicht ausgeht. Aber die Liz Hirn hat uns ja die letzten Jahre immer wieder auch begleitet hier. Wir werden mit ihr sicher wieder was machen. Alleine wollen wir jetzt wissen, wo wir hingehen können. Gute Besserung, Lieschen. Elisabeth, ich möchte mit dir gerne anfangen, wenn das Thema über die Pflicht zum Ungehorsam gegenüber dem Staat einfach die erste Überschrift war, die mir ins Auge gefallen ist. Und mit dieser Grundsatzfrage, die ich am Anfang gestellt habe, wie weit ist der zivile Ungehorsam von der Verfassung gedeckt? Haben wir die Pflicht, das Recht, die Möglichkeit, die Notwendigkeit, die Unbedingtheit, sich aufzulehnen?
Also das Recht verlangt von uns ja an sich Gehorsam. Ja, das ist mal die grundlegende Voraussetzung. Eine Rechtsordnung funktioniert, weil Menschen sich ans Recht halten. Jetzt ist es so, dass eine Rechtsordnung aus unterschiedlichen Schichten besteht. Und die höchste Schicht ist die Verfassung mit ihren Grundprinzipien. Die Grundprinzipien der Verfassung, das liberale Prinzip, das demokratische Prinzip. Und wenn man das vielleicht eindampfen möchte, dann könnte man sagen, die Verfassung eines liberalen, demokratischen Rechtsstaats soll gleiche Freiheit verbürgen. Und das Recht, das sozusagen unterverfassungsgesetzliche Recht, die Gesetze, die Verordnungen, die stehen nicht immer im Einklang mit dieser Vorgabe, dass die Rechtsordnung gleiche Freiheit ermöglichen soll. Und wenn es Gesetze gibt, Verordnungen gibt, die eklatant ungerecht sind, dann kann man aus guten Gründen auf die Idee kommen, dass man sich da widersetzt. Jetzt der zivile Ungehorsam, der hier angesprochen ist, der definiert sich dadurch, dass er Gesetze bricht. Ja? Und das heißt, wenn man quasi zivilen Ungehorsam übt, um zu protestieren gegen eklatant ungerechte Gesetze, dann setzt man sich jedenfalls ins Unrecht. Ja? Das ist der Witz am zivilen Ungehorsam. Es gibt ja so verschiedene Möglichkeiten, wie man sich einbringen kann, wie man versuchen kann, eine ungerechte Ordnung, ungerechte Gesetze, Verordnungen zu bekämpfen, indem man demonstrieren geht, indem man seine Meinung äußert und so weiter und so fort. Ja? Und wenn man den Eindruck hat, das reicht alles nicht aus, weil der Gesetzgeber, der Verordnunggeber sich einfach beharrlich weigert, ja, seiner Pflicht nachzukommen, gleiche Freiheit zu ermöglichen, dann kommt man auf die Idee, zivilen Ungehorsam zu üben. Um das Ganze jetzt ein bisschen plastischer zu machen, die aktuellsten Fälle des zivilen Ungehorsams sind die Fälle des Klimaprotests, ja, wo sich Menschen auf die Straße kleben, wo sie gegen die Straßenverkehrsordnung verstoßen, um gegen das Unrecht aufmerksam zu machen, dass die Politik sich nicht hinreichend dafür einsetzt, dass eine gedeihliche, nachhaltige Klimapolitik geübt wird. Und die Leute, die sich da auf die Straße setzen, die sich ankleben, die gegen die Straßenverkehrsordnung verstoßen, die nehmen auch in Kauf, dass sie dann rechtlich zur Verantwortung gezogen werden. Das heißt also, ziviler Ungehorsam wird verübt, ja? Ziviler Ungehorsam wird begangen, weil man gegen Gesetze verstößt, und das heißt, dass man dann auch in Kauf nimmt, zur Verantwortung gezogen zu werden. Und da kann man schön sehen, welche Spannung da drinnen liegt, ja? Weil einerseits man verstößt gegen Gesetze, aber hat eine grundsätzliche Haltung der Gesetzestreue, indem man eben die Konsequenzen auf sich nimmt. Und damit diese prinzipielle Gesetzestreue zum Ausdruck gebracht wird, ist es auch wichtig, dass der zivile Ungehorsam gewaltlos verübt wird. Ja? Und die Hoffnung, die im zivilen Ungehorsam liegt, ist, dass man die Gesetzgeber hinreichend, dass man die Gesetzgebung hinreichend motiviert, andere, bessere Gesetze zu erlassen. Ob das funktioniert, ob es effektiv ist, ist natürlich dann wieder eine andere Frage. Aber es ist ein Mittel, das angewendet wird, um drastische Akzente zu setzen, wenn man den Eindruck hat, man kommt sonst einfach nicht weiter.
Also es geht um gesetzestreue Gesetzesbrecher?
Ganz genau. Das ist, besser kann man es nicht auf den Punkt
bringen. Und das Spannende, um da kurz noch einmal nachzuhaken, um dann weiterzugehen, war ja alleine für mich die Terminologie. Weil wenn du jetzt sagst, ich verstoße gegen die Straßenverkehrsordnung, ist in der Straßenverkehrsordnung, glaube ich, der Terrorismusbegriff ganz schwach abgedeckt. Also ist der Begriff des Klimaterroristen eigentlich eine Verschärfung, die vollkommen unzulässig ist, weil sie einfach falsch ist.
Das ist völlig richtig und das ist auch dieser Begriff, wenn ich mich richtig erinnern kann, vor ein paar Jahren zum Unwort des Jahres erklärt worden. Das hat aber einen ernsthaften und auch wirklich beängstigenden Hintergrund, weil ja in der Politik überlegt worden ist, die sogenannten Klimakleber als Mitglieder einer terroristischen Vereinigung vor Gericht zu bringen. Und das, würde ich sagen, das ist einer der Punkte, wo eine Rechtsordnung wirklich überschießend agiert. Allein, dass das diskutiert worden ist, und dass man nicht versucht hat, irgendwie zu sagen, ja, was steckt da dahinter? Ja, welche Ziele werden da verfolgt und inwieweit sind diese Ziele vielleicht gerechtfertigt? Ja, sondern dass man sich auf diese Handlungen stürzt, auf diese direkten Aktionen und dann diejenigen, die sie verüben, zu Terroristen, Terroristinnen erklärt. Also das fand ich wirklich einen ganz eigenen Skandal.
Der eigentlich auch unter der Decke schwelt oder gar nicht in dieser skandalösen Weise wahrgenommen würde. Vielleicht müssen wir auch noch kurz über die Widerspenstigkeit des Rechts oder die Widerstandsfähigkeit des Rechts dann noch sprechen, weil wie heute auch so politische Agitation das Recht auch aus. Fritz, die Satire wird jetzt manchmal ja auch durchaus in die Zange genommen. Es gab ganz wenig Momente in den letzten Jahren, die mir so einschneidend waren wie in den letzten wahrscheinlich 2 Jahren, wo plötzlich wirklich Satiriker nicht mehr das sagen dürfen, was ihr Beruf ist, wo es plötzlich nicht mehr zu Anklagen wegen Unterlassung geht, sondern plötzlich ins Strafrecht geht, wo in Amerika am krassesten plötzlich Sendungen aus politischem Druck abgesagt werden. Humor oder das Verlachen als Mittel des Aufbegehrens, vielleicht hat es gar nicht so groß gehängt als politischer Widerstand, sondern vielleicht auch als Zuspitzung gesellschaftspolitische Fragen auf den Punkt zu bringen. Wie bist du dazu gekommen, die Tagespresse zu gründen und was ist euer Impetus mit dieser Form von Satire in der Demokratiepolitik? Über dein Buch Heulen hilft uns auch nicht weiter, werden wir dann auch noch kurz sprechen, dass ja auch ein demokratiepolitisches großes Statement ist, aber vielleicht zuerst zur Satire, zur Tagespresse, zum Verlachen und zum Humor.
Die Idee ist so entstanden, dass ich damals im Jahr 2012, 2013 sehr viele ausländische Satireformate verfolgt habe und Gefallen daran gefunden habe, eben an dieser pointierten Art und Weise, mit der man das Tagesgeschehen persifliert. Und kam dann so auf die Idee, das nach Österreich zu bringen, habe das gestartet. Und das hat vor allem am Anfang sehr davon gelebt, dass die Leute die Satire nicht erkannt haben. Also der Erfolg ist ja in Wirklichkeit rasend schnell gekommen. Ich habe die Tagespresse gestartet, damals noch allein, mittlerweile sind wir ein großes Team. Und schon 24 Stunden nach Beginn der Tagespresse haben dann schon die Wiener Linien dementieren müssen, dass es jetzt in der U6 eine Business Class gibt. Also ich glaube, der Impetus für mich damals, und der ist immer noch dasselbe wie heute, nämlich schon so ein lausbübisches, ein bisschen Unruhe stiften, ein bisschen Ärger machen. Ich habe auch Ich habe auch damals zum Beispiel Satire als Format überhaupt nicht verstanden und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob ich es heute verstehe, weil Satire als Kunstform, als Kunstform, die sich eben mit den Mitteln des Spotts, der Überhöhung, der Zuspitzung bedient, da hast du irgendwie ja, sehr, sehr viel Freiraum, sehr, sehr viele Möglichkeiten, Dinge zu sagen, die andere nicht sagen können, auf eine Weise, die nur du als Satirikerin, Satiriker formulieren kannst. Und da entdecken wir eigentlich immer wieder neue Wege, wie wir Sachen sagen können, um die wir vorher gar nicht gedacht haben. Und das finde ich ist das Schöne auch an der Tagespresse, an diesem Projekt Tagespresse. Wir haben eben begonnen mit diesen klassischen Fake News Artikeln, wo wir sozusagen die Wahrheit durch die Unwahrheit aussagen. Jeder Witz enthält ja ein Körnchen Wahrheit und dieses Körnchen Wahrheit macht auch, finde ich, so die Macht der Satire aus, dass du diese Wahrheit eben sichtbar machen kannst durch Zuspitzung, durch Übertreibung. Und wir haben aber diesen Satirebegriff auch immer ein bisschen gedehnt, haben Practical Jokes gemacht, haben zum Beispiel vor 2-3 Jahren haben wir die Wirtshausprämie der FPÖ unterstützt, indem wir so diese Fake-Briefe an 500 Wirte geschickt haben, wo wir dann erklärt haben, wie man diese Wirtshausprämie kriegt. Da hat dann der Rechtsstaat eingeschritten und hat die FPÖ geklagt und wir haben dann vor dem OGH leider verloren.
Kopfschüttelnde Juristin. Wirklich schlimm.
Ja, also und natürlich tangiert auch das, unsere Arbeit tangiert natürlich immer wieder sozusagen die Grenze des Klagbaren, sage ich jetzt einmal. Also ins Strafrecht, glaube ich, sind wir noch nie gelangt, aber so zivilrechtlich gibt es schon immer wieder Dinge, die wir machen, die dann theoretisch klagbar sind. Ich meine, klagbar ist ja im Papier alles, kannst du auch gegen die Hitze klagen, theoretisch, aber wirst halt nicht gewinnen. Also klagbar ist ja alles. Und ich hadere dann auch so ein bisschen mit dem Begriff des zivilen Ungehorsams, weil es ist schon auch irgendwie sehr Verantwortung, wenn du jetzt sagst, okay, ich verletze jetzt vielleicht die Rechte von jemand anderem, der es vielleicht nach meiner Auffassung verdient hat, dann setzt man sich ja irgendwie über eines der Grundprinzipien des Rechtsstaats, finde ich, ein bisschen hinweg. Eines der Grundprinzipien des Rechtsstaats ist ja meiner Meinung nach, dass man sagt, naja, sowas wie die absolute universelle Gerechtigkeit gibt es ja eigentlich nicht, aber das Nächste, was dran rankommt, ist sozusagen eine Gerechtigkeit, die von einem demokratisch legitimierten Rechtsstaat definiert wird. Und welches Recht hast dann du als Einzelner, egal ob du jetzt die Tagespresse bist oder nicht die Tagespresse, welches Recht hast du dann als Einzelner, dich über diese Definition von Gerechtigkeit hinwegzusetzen? Also darum sind wir da immer sehr vorsichtig. Wir sind jetzt nicht, wir lassen jetzt nicht alles von einem Anwalt abchecken oder so. Und wir finden es auch wichtig, in gewissen Situationen auch klar zur Sprache zu bringen, wenn wir etwas ungerecht finden oder so. Aber zum Beispiel die Straßenverkehrsordnung gilt dann halt für uns immer noch. Und Banküberfallen können wir als Tagespresse auch nicht. Und dann schreiben, haha, war nur ein Witz. Also das sind so die Gedanken, also die wir uns zu dem Thema machen.
Wie weit man ins persönliche Recht eingreift etc. ist natürlich auch später nochmals kurz Thema, nämlich was bedeutet Gemeinwohl, was bedeutet die individualisierte Gesellschaft. Gleichzeitig ist diese Form des Infotainments, also Informationen über Entertainment zu bekommen, für Jugendliche noch immer, aber eine ganz wesentliche Form überhaupt zu Information zu kommen, weil es eben eine andere Schwelle hat. Also wie weit siehst du da auch wirklich so diese informative Verantwortung bei euch?
Naja, wir sehen immer wieder, dass es durch den Humor möglich wird, auch kompliziertere, schwierigere Dinge zu beschreiben und zu erklären, die vielleicht jetzt in einem klassischen journalistischen Format zu trocken wäre, um jetzt einen größeren Personenkreis irgendwie damit zu erreichen. Also der Humor ist schon auch ein Mittel, sozusagen so ein Schmiermittel, so ein intellektuelles Schmiermittel, das uns hilft, dann gewisse Sachen unterhaltsamer aufzubereiten und dadurch die Verbreitung auch zu erhöhen. Und das macht natürlich auch einen Teil der satirischen Macht aus, dass du eben mit dem Humor arbeiten kannst. Und das können halt die anderen etablierten Medien nicht.
Humor ist durchaus auch eines deiner Themen, wo du gesagt hast, Paulus, ich hoffe, wir sprechen viel über den Humor. Zuerst bleiben wir vielleicht lustig ernsthaft. Du als Kinderpsychiater hast ja wahrscheinlich ständig junge Menschen begleitet, die, oder du kennst die junge Seele,
naturgemäß,
die einfach ihre Persönlichkeit suchen, die in Entwicklungsstadien sind, wie wir wahrscheinlich alle, und wo das Aufbegehren einfach grundlegend ist, um überhaupt zu sich selber finden zu können. Wie wichtig ist Ungehorsam, das Aufbegehren, das Widersprechen in der Persönlichkeitsentwicklung, und was müssen die anderen aushalten, wie Erwachsene?
Ich komme gleich dorthin. Ich habe mich jetzt nur gefragt, ob, nur weil du den, die Schleife gemacht hast, Tagespresse Jugendliche, meine Erfahrung aus meiner kinderpsychiatrischen Arbeit war eher, dass die Kinderpsychiater die Tagespresse lesen und weniger die Jugendlichen. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwie Zahlen erhebt über die Altersgruppen.
Wir haben nur die Zahlen, die uns die sozialen Medien liefern, und wir sehen witzigerweise, dass unsere Leserschaft immer so alt ist wie wir, und wir sind alle so Mitte 30, und wie wir begonnen haben, waren wir Mitte 20, und unsere Leserschaft altert mit uns, aber wir strahlen natürlich jüngere Zielgruppen aus, aber tatsächlich nicht so stark. Ja.
Ich kann jetzt erfahrungsbasiert sagen, dass auch die Mitte 50, Anfang 60 Menschen sehr, sehr gern die Tagespresse lesen.
Und ich kann erfahrungsbasiert sagen, 14- und 16-Jährige auch.
Und die Vorstellung einer Business Class in der U6 ist, die hat immer noch etwas. Ja, aber zu deiner Frage, das ist total, also abgesehen davon, dass ich als Lehrerkind irgendwie zum Ungehorsam verdammt bin, sozusagen, und als Kinderpsychiater doppelt verdammt bin dazu, sozusagen in der Identifikation mit den Menschen, mit denen man da zu tun hat, ist man notwendigerweise auch mit den Dingen identifiziert, die sie tun und von denen die Gesellschaft meint, sie hätten es besser nicht getan. Ja? Entwicklungspsychologisch ist, und das ist so ein bisschen ein Steckenpferd von mir, ist die Geschichte total interessant, weil ich weiß nicht, ob irgendjemandem von Ihnen der Name René Spitz was sagt. René Spitz war einer der jüdischen Ärzte, unzählig ist vielleicht übertrieben, der vielen, die in Ende der 30er Jahre dann vertrieben wurden oder emigriert sind, und der aber dann wieder nach Wien zurückgekehrt ist, ein Kinderarzt, der sich mit der kindlichen Entwicklung, vor allem mit der kindlichen Entwicklung unter schwierigen Bedingungen beschäftigt hat. René Spitz hat mehrere Bücher geschrieben über Individuation, das heißt zur Frage, wie entsteht das, was wir als Identität oder als eigene Persönlichkeit wahrnehmen. Und das ganz Spannende ist, dass er war in Wahrheit einer der ersten Babywatcher, das heißt, er hat wirklich die Interaktion von Kleinstkindern mit ihren Müttern angeschaut. Und seine Beobachtung war, dass es etwas Konstantes gibt, das er genannt hat zephalogyrische Bewegungen, das heißt Kopfbewegungen, die so sind, ja, also die drehende Bewegungen, die dann zum ersten Mal auftreten, wenn das Kind die Brust der Mutter nicht haben will. Und aus diesen Bewegungen hat er die Geste des Nein abgeleitet, und seine Grundhypothese, und das finde ich einen zwingenden Gedanken, ist, dass das, was wir als individuelle Persönlichkeit wahrnehmen, in Wahrheit aus dem Nein resultiert. Das heißt, dass nicht das, was die Grundlage des Gehorsams ist, nämlich die Affirmation unserer Persönlichkeiten ausmacht, sondern im Gegenteil die Negation, das Nein dem anderen gegenüber, ist auf der einen Seite ist konstituierend für das, was wir Identität nennen. Und das ist sozusagen für mich mein kinderpsychiatrisches Fundament. Das Nein ist in Wahrheit das, was uns alle ausmacht. Das Nein, also die Abgrenzung unseren primären Bezugspersonen gegenüber, Sie alle, diese Kinder haben, kennen diese magischen Momente, wenn man das Gefühl hat, das Kind sozusagen zum ersten Mal erwacht, die Persönlichkeit des Kindes. Und das ist, sind immer Momente der Abgrenzung, wo das Kind etwas Eigenes hat und etwa, plötzlich etwas anderes wird, als man selber ist. Ja? Und also sozusagen Individualität oder auch Identität entsteht in diesen Momenten des ersten Nein. Und mein Verdacht ist, dass das auch der erste Ungehorsam ist, der sich da in diesen kleinen Menschen regt.
Jetzt müssen wir Erwachsenen oder eine Gesellschaft dieses Nein ja auch aushalten. Wie weit muss man dieses Nein aushalten?
Viele halten es eh nicht aus. Aber eine, sozusagen eine der Sie alle haben irgendwie miterlebt, bis zum Bundespräsidenten, irgendwie, wie sehr der Kompromiss beschworen wurde als Grundlage unserer demokratischen Gesellschaft. Und der Kompromiss wird auch immer wieder beschworen als das in Wahrheit ultimative Ziel einer liberalen Erziehung. Meine Überzeugung ist, dass sozusagen das Erziehungsziel in Wahrheit, dass das noch einen Schritt weiter gehen sollte, sondern Erziehung heißt verlieren lernen. Und zwar für beide Seiten. Sie alle, die Sie Eltern sind, wissen, dass das Verlieren in der Erziehung irgendwie zwangsläufig stattfindet. Und wenn das gelingt, dass man als Elternteil verlieren kann und trotzdem das Vertrauen hat, dass die Kinder ihren Weg gut gehen, dann glaube ich, ist Erziehung gelungen.
Jetzt, wenn du sagst, verlieren lernen, hat man ja trotzdem auch eine, vielleicht auch als Elternteil, als genereller Teil der Gesellschaft, als Rechtgeber, vielleicht auch als Satiremagazin, so die Aufgabe, des, auch manchmal ein Wegweiser zu sein, zumindest ein Richtungsschild zu sein, hier könnte man richtig abbiegen oder hier könnte man meiner Meinung nach richtig abbiegen oder das sind Kreuzungen. Und manchmal muss man vielleicht auch Grenzen setzen. Wann ist es notwendig, Grenzen zu setzen, in deinen Augen? Und die Runde geht dann mit dieser Frage gleich weiter.
Ja, es ist ständig notwendig, Grenzen zu setzen. Aber sozusagen aus der Sicht des Kindes oder vor allem einer Jugendlichen ist es auch genauso notwendig, diese Grenzen ständig zu überschreiten. Und dieser Prozess des Grenzensetzens, des Überschreitens und des trotzdem Weitergrenzensetzens und die Grenzen vielleicht zu adaptieren, das ist das, was wir Erziehung nennen.
Ist es das auch, was man Recht nennt?
Ja. Ja, also Gesetze stellen ja permanent Grenzen für uns auf. Ja. Der Anspruch des Rechts in einer liberalen, demokratischen Rechtsordnung besteht aber darin, die Grenzen so zu setzen, dass wir alle gleichermaßen frei sein können. Dass wir die Möglichkeit haben, uns zu entfalten, in einer Weise uns zu entfalten, dass wir anderen keinen Schaden zufügen. Ja. Also dass es quasi ein gedeihliches Miteinander ist und dafür ist in der Tat auch der Kompromiss ganz wichtig. Also in der Politik ist die Kompromissfähigkeit ein ganz hohes Gut. Also das heißt jetzt nicht, dass man quasi seine eigenen Standpunkte aufgibt, aber dass man auch bereit ist, einen Schritt aufeinander zuzumachen. Ja. Ich würde ganz gern noch auf etwas antworten, was Sie vorher gesagt haben, dass Sie dem zivilen Ungehorsam gegenüber ein bisschen skeptisch sind. Und ich denke, da gibt es natürlich gute Gründe dafür, ja, weil wir haben den demokratischen Gesetzgeber, der schafft die Gesetze und die Idee ist, dass wir uns alle dran halten und dass das Werkel dann schon funktionieren wird. Jetzt ist es aber so, das ist etwas, was wir in der Rechtsphilosophie diskutieren, als ein Spannungsverhältnis zwischen Menschenrechten und Demokratie. Ja, also wir haben die Menschenrechte, die gleiche Freiheit ermöglichen sollen, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, die Möglichkeit, sich selber zu entfalten. Und dann haben wir den demokratischen Gesetzgeber, der da nicht immer so konsequent agiert, dass in der Tat die gleiche Freiheit ermöglicht wird. Ja. Oder wir haben einen Gesetzgeber, und das ist ja das Thema, das große Thema in der Klimadebatte, der einfach viel zu langsam, zu schwerfällig dieses zentrale Menschenrecht darauf, in einer gedeihlichen Umwelt zu leben, realisiert. Ja. Und weil der demokratische Gesetzgeber fehlbar ist und weil nicht immer die rechtskonformen Mittel ausreichen. Deswegen kommen Menschen, denke ich, aus guten Gründen auch auf die Idee zu sagen, so, wir müssen jetzt die Gesellschaft aufrütteln. Wir rütteln die Gesellschaft auf, indem wir zivilen Ungehorsam üben. Ziviler Ungehorsam ist aber nie ein Selbstläufer, weil wenn man zivilen Ungehorsam übt, geht es ja letztlich darum, durch die Aktionen, die man setzt, auch zu überzeugen. Ja, also ziviler Ungehorsam hat eine ganz zentrale kommunikative Funktion. Es geht darum, den Gesetzgeber zu überzeugen, es geht darum, die Zivilgesellschaft zu überzeugen, eine Mehrheit für das eigene Anliegen zu schaffen. Und wenn man sich anschaut, es gibt ja viele Mittel, die zum Ziel führen können. Klimaaktivismus heißt ja nicht nur, dass man sich auf die Straße klebt, sondern Klimaaktivismus kann auch bedeuten, dass zum Beispiel die Klimaseniorinnen, ich weiß nicht, ob Sie von denen schon mal gehört haben, aus der Schweiz, ja, und das gefällt mir so besonders gut, die Klimaseniorinnen, die letztlich bis vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gegangen sind und gesagt haben, ja, für die Jugend ist es ein Riesenproblem, wie wir mit Umwelt und Klima umgehen, aber wir sind jetzt davon ganz besonders betroffen. Und wir wollen, dass unser Staat, die Schweiz, hier mehr machen muss. Und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat tatsächlich judiziert, ja, es ist ein Grundrecht. Es ist ein Grundrecht, dass der Staat sich entsprechend in Klimafragen engagiert, hat es natürlich dann zurückgespielt an den Staat, aber mit der Aufgabe, macht's da bitte mehr. Das heißt, sozusagen Widerstand gegen einen Gesetzgeber, der die Grundrechte nicht hinreichend beachtet, der zu wenig tut, findet auf ganz vielen verschiedenen Ebenen statt und der zivile Ungehorsam, der kann eine Speerspitze sein, wird aber natürlich nie ausreichen.
Vielleicht muss man auch unterscheiden zwischen, also Doro macht das, glaube ich, zwischen Gehorsam und Unterwerfung, also dass es nicht um blinde Unterwerfung geht. Mir ist dann wieder der Begriff, weil wir dieses Stück mal gespielt haben und wir ja an den Nibelungen Gau angrenzen, der Nibelungentreue eingefallen, also sprich vollkommen gesetzeskonform zu sein, um gemeinsam in den Untergang zu laufen. Das ist auch so das interessante Spannungsfeld in der Diskussion mit den Schauspielerinnen und Schauspielern gewesen, wo es ganz, bei uns jetzt beim Ministerium der Wahrheit, wo es ganz unterschiedliche Formen des Aufbegehrens gibt oder sich selber in Opposition zu stellen, aber auch gleichzeitig dass die Schauspielenden gesagt haben, die im System so drinnen sind, sagen, ja, wir empfinden es ja als gutes System, also warum sollen wir uns dagegen stellen? Also dieses Spannungsfeld, etwas auch gut zu finden, was möglicherweise schlecht ist, ist natürlich auch, auch herausfordernd.
Darf ich da noch dazu was sagen? Weil das, der zivile Ungehorsam, das ist ja kein Widerstandsrecht im klassischen Sinn. Das Widerstandsrecht, wie es schon im 12., 13. Jahrhundert entwickelt worden ist, da geht es wirklich darum, gegen eine von Grund auf ungerechte Ordnung vorzugehen und diese Ordnung umzustürzen. Der zivile Ungehorsam ist eine Methode des Protests, des aktiven Protests, in einer Ordnung, die man an sich bejaht, ja, weil sie ja eine Verfassung hat, der es darum geht, gleiche Freiheit zu ermöglichen. Das heißt, man lehnt nicht die ganze Ordnung als solche ab, sondern sagt, die Ordnung hat ein bestimmtes Ziel, da und dort wird dieses Ziel unterlaufen und da müssen wir einfach auf eine disruptive Art, auf provokativ zivile Art, ein Zeichen setzen.
Das ist vielleicht ein ganz wesentliches Stichwort für ein Thema, das wir später kommen, nämlich mit der ganzen Ordnung abzulehnen, weil natürlich nimmt jeder das Recht für sich in Anspruch, der skeptisch ist, zu sagen, ich habe das Recht zu protestieren oder die Pflicht, aber wo lehnen wir was wie ab? Fritz, du hast anfangs gesagt, du hast schon auch so diese Vorsicht, manchmal in die Persönlichkeitsrechte des anderen einzugreifen. Jetzt ist das Protestieren geht ja gegen ein Thema. Ihr seid quasi als Medium, hast du dir das selber ausgesucht, dir quasi täglich einen Reibepunkt zu suchen. Wie zieht ihr die Grenze? Also wenn du es vorher sagst, das hat mich überrascht, aber finde ich spannend, wer verdient sich's, dass ich ihn vor den Vorhang hole? Und wo bleibt es aber trotzdem, wo bleibt der Respekt trotzdem noch vorhanden? Wie geht es in diesem Spannungsfeld oder was sind die Themen, die man da also täglich einen neuen Reibebaum zu haben, finde ich spannend.
Wir haben ein sehr einfaches Redaktionsstatut. Wir schreiben über alles, was man mit gutem Gewissen durch den Dreck ziehen kann. Wir orientieren uns da an Donald Trump, der auch gesagt hat, die Grenze meiner Außenpolitik ist mein Gewissen. Und also können sich alle sicher fühlen. Es ist wirklich so, wenn wir uns überlegen, ob wir über was schreiben oder nicht, dann schauen wir uns eben die Headline, den Zugang, den Witz, den wir bringen wollen, genau an und überlegen uns halt, was der auslöst bei uns, ob das gegen die richtige Person geht, ob das auf Kosten von jemandem geht, auf dessen Kosten man eigentlich keine Witze machen will. Also am Ende des Tages ist es für uns wirklich eine Gewissensfrage. Und natürlich ist es so, dass in diesen 13 Jahren wir auch mit dieser Methodik auch falsch gelegen sind. Also vor allem früher ist es uns natürlich passiert, dass wir Sachen geschrieben haben und dann erst im Nachhinein kommt man dann drauf, na, das war jetzt eigentlich ein unnötiger Witz. Das passiert uns seltener, aber darum überlegen wir uns eben wirklich jetzt, für jeden Witz genau, ist es wirklich die Botschaft, die wir ausschicken wollen, können wir da dahinter stehen. Also es ist wirklich bei uns weniger als objektivierbare Kriterien, nach denen wir entscheiden, sondern es ist eigentlich immer sehr subjektiv. Hier wollen wir und können wir da dahinter stehen als Redaktion? Ist das die richtige Aussage? Und da diskutieren wir viel intern, da sind wir auch oft uneins. Aber wir finden dann immer meistens einen gemeinsamen Nenner. Und uns kommt auch vor, dass wir fertig geschriebene Artikel dann wieder löschen, weil wir sagen, also vor dem Publizieren nicht bringen, weil wir sagen, na, das haben wir nicht ganz zu Ende gedacht, das wollen wir eigentlich nicht sagen.
Wie zieht ihr da die Kontrollschleife?
Durch Diskussion, also einfach durch interne Diskussion. Und es gibt dann, wenn irgendeine Headline auf irgendeine Art und Weise für uns inakzeptabel ist, da gibt es dann schon meistens so ein, zwei Leute, die sagen dann, naja, halt, Moment, ist es nicht so oder so? Soll man das nicht, eigentlich, ist es nicht irgendwie die falsche Botschaft, die wir ausschicken? Und dann diskutieren wir, dann ändern wir was oder wir bringen was anderes. Das ist sozusagen der Kontrollmechanismus.
Das ist ja fast ein Paradebeispiel, wie man sich's wünscht. Also die Reflexion, also einer demokratischen Grundordnung und auch zu wissen, dass man manchmal vielleicht über das Ziel schießt, aber auch die Erkenntnis, das getan zu haben. Du wolltest gleich darauf replizieren.
Ich finde das einen sehr interessanten Punkt. Das Gewissen ist ja etwas, das momentan nicht gerade Hochkonjunktur hat. Um so einen Begriff zu strapazieren, der von Freud kommt. Also wir leben ja in einer eher über ich armen Gesellschaft. Ja? Und die Figuren, die momentan so im Zentrum der Berichterstattung stehen, die sind überhaupt weitgehend über ich frei. Und wenn Donald Trump von seinem Gewissen spricht, dann frage ich mich, wovon spricht er? Ja? Haben du das nicht? Also, ja. Und daher, mich würde das wirklich interessieren, wie, wenn ich mir das so vorstelle, diesen Prozess in der Tagespresse, auch die Frage, wie kommt es hier zu euren Leuten? Werden die einer Über-Ich-Prüfung unterzogen? also, Entschuldigung, wenn ich das so sage, Arschlöcher nehmen wir nicht. Ja? Denn umgekehrt brauche ich ja, oder zumindest stelle ich mir das so vor, um bei euch tätig zu sein, schon auch eine gewisse Lockerheit im Über-Ich. Ja? Sonst könnte ich diese Dinge nicht schreiben, die er schreibt.
Ja, es ist wirklich so, wie ich es beschrieben habe. Es gibt da gar keinen genau festgeschriebenen Prozess, sondern wir diskutieren und wir entscheiden, na, das wollen wir nicht bringen oder ja, das geht in Ordnung. Und Leute suchen wir dann aus, vor allem anhand ihrer Lustigkeit natürlich. Also die meisten Leute, die bei uns mitschreiben, die haben halt gefunden, weil sie einen besonders lustigen Instagram oder Twitter-Account gehabt haben oder in einer Sendung mitgeschrieben haben und die kennen wir dann über zwei Ecken, die Person. Also was schon wichtig ist, ist, glaube ich, also ein Bekenntnis zur liberalen Ordnung, zum demokratischen Rechtsstaat, Das ist schon wichtig. Also so Identitäre, die würden wir halt dann bei uns auch nicht mitschreiben lassen, weil dann dieses Bekenntnis da fehlt. Aber ansonsten haben wir, würde ich sagen, schon ein gewisses Spektrum an politischer Ausrichtung auch in der Redaktion abgebildet. Was ich persönlich wichtig finde, weil du willst ja dann auch als Satiriker oder als Satiremedium auch irgendwie eine möglichst breite Gesellschaft auch abbilden. Es ist für uns auch sehr, sehr wichtig, eigentlich fast eine der wichtigsten Dinge, dass wir uns auch fernhalten von Parteien. Das ist eher auch so ein Spannungsfeld, das für uns manchmal ein bisschen schwierig ist. Wir sind ja einerseits, müssen wir uns natürlich von Parteien fernhalten und sollten jetzt nicht irgendwie selber vielleicht einer Partei beitreten oder in die Politik gehen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich eine politische Meinung. Und
es gibt Parteien, die drängen sich auf, oder?
Ja, ja. Also natürlich haben wir dann, finden wir gewisse politische Ziele unterstützenswerter als andere politische Ziele. Und ich glaube, also zum Beispiel Kampf gegen den Klimawandel ist ein Beispiel dafür. Also da sind wir eigentlich in der Redaktion alle der Meinung, dass da mehr getan gehört. Und das bildet sich dann natürlich ab in der Art und Weise, wie wir über gewisse Themen schreiben, welche Themen wir aussuchen. Und ja.
Wir sind, wie du richtig angemerkt hast, längst beim Humor angelangt. Ich habe trotzdem noch eine kurze Frage an dich, Elisabeth, weil das um das Gewissensrecht vielleicht auch jetzt nochmals auch hier abzuschließen. Also das Aufwerfen des Gewissens fand ich total spannend von dir, Fritz. Es gibt ja den Begriff des Gewissensrechts auch, oder wie Thoreau auch, ich habe diese Schrift jetzt nochmals auch überflogen, wo er sagt, macht ein Leben zu einem Gegengewicht, das die Maschine irgendwie wie aufhält, also ein System auch aufhält, aber gleichzeitig ist die Demokratie oder auch eine demokratische Gesellschaftsordnung eine Ordnung, die Humor automatisch zulässt, oder ist, sprich, humorfreie Zone automatisch undemokratisch? Eine Frage an die Juristin.
Also, was man, glaube ich, ganz gut sehen kann, ist, dass Autokraten typischerweise jetzt nicht besonders mit Humor gesegnet sind. Ja? Also muss sich ja nur anschauen, wie Trump immer wieder auf Satire reagiert, nämlich schäumend und völlig überschießend, wenn er dann versucht, Satire-Sendungen abzusetzen und so weiter. Also eine liberale demokratische Ordnung schafft jedenfalls viel mehr Raum für Humor, nämlich für Humor, der sich auch rechtlich abgesichert artikulieren kann, während in autokratischen Systemen Humor auch ein Mittel des Widerstands ist. Also nochmal ein viel stärkeres Mittel des Widerstands ist, weil Humor dann oft auch möglicherweise kriminalisiert wird. Das heißt, man kann Gesellschaften schon dadurch differenzieren von ihren Qualitäten her, ob sie Satire und damit auch immer Kritik an den Mächtigen zulassen, weil das ist ja, denke ich, schon der Witz an Satire, dass sie nicht nach unten tritt, sondern dass sie nach oben tritt und den Schleier, sozusagen den Schleier der Selbstzufriedenheit von der Macht runterreißt. Und dafür braucht es eine liberale Demokratie, die eben die Meinungsfreiheit eröffnet und dann auch möglichst weit auslegt, würde ich jetzt mal sagen. Ja, und nicht das Handwerk der Satire verunmöglicht oder erschwert, wie man an dem OGH-Urteil sehen kann, das Sie da vorher zitiert haben.
Warum hat dich das so entsetzt?
Ja, weil ich finde, dass es dafür Raum geben muss. Ich meine, ich kenne das Urteil nicht im Detail, ja, aber die sozusagen die Bestimmungsstücke, die schienen für mich so zu sein, dass doch dieses Blatt, das da sozusagen rechtlich in Frage gezogen worden ist, dass das ja klar als Satire erkennbar war. Ja? Und wenn etwas klar als Satire erkennbar ist, dann herzugehen und zu sagen, das ist verboten und da ist dann, ich weiß nicht, Schadenersatz zu leisten oder was auch immer, also das finde ich einfach total problematisch. Und also man muss da immer ein bisschen vorsichtig sein, aber ob das nicht eine Form von vorauseilendem Gehorsam ist, ja, dass man da die möglicherweise irgendwann mal Mächtigen nicht so sehr trizen will, das sage ich jetzt so frei assoziativ und ohne Vorwurf, aber diese Gedanken können schon kommen.
Alleine für diesen Satz bin ich dankbar, dass du hier bist. Und wenn du sagst, nach oben treten, dann bedeutet das ja, Kopfstände zu machen. Und ich war vor einigen Tagen wieder auf der Schallerburg und das Lustige ist, und ich gebe Ihnen das schöne Rätsel auf, es gibt ja diese Terrakotta-Figuren in diesem Renaissance-Hof und manche Figuren sind später dazugekommen, nicht in der Renaissance, es gibt einen Siegfried drin, ich glaube, es gibt auch eine Grimhild drin, das sind jetzt nicht zwei Figuren, die man mit dem liberalen, demokratischen System irgendwie in Verbindung bringt, aber es gibt eine widerspenstige Figur drin, zu der ich wieder zu dir kommen möchte, weil sie auch in deinem Buch vorkommt, nämlich suchen Sie Pippi Langstrumpf. Pippi Langstrumpf ist auf der Schallerburg als Terrakotta-Figur abgebildet. Also wenn es wieder kühler ist, die Ausstellung ist erstens sehenswert, zweitens suchen Sie Pippi Langstrumpf und wenn Sie sie nicht finden, rechts vorne im Eck. Aber was ich habe mir jetzt wieder gedacht in der Vorbereitung, ich muss Pippi Langstrumpf wieder mal lesen. Ich glaube, du hältst sie auch sehr hoch. Und mit diesem Humor der Pippi Langstrumpf und vielleicht eben auch nach oben treten, ich glaube, das ist vielleicht so eine Assoziation, die mir dazu wieder gekommen ist, hatte ich, wie ich es gelesen habe, immer das Gefühl des Angstfreiseins. Und ich beschäftige mich jetzt auch im Arbeitsalltag sehr damit, wie wir angstfreien Raum gestalten können. Aber ist das einfach überhaupt einer der größten Werte oder wie kommen wir dazu, dass wir so angstfrei leben können wie Pippi?
Das weiß ich nicht. Ich hänge jetzt nur an der Entstehung der Pippi. Ich weiß nicht, wer das weiß, die Pippi Langstrumpf wurde geschrieben von Astrid Lindgren im Jahr 1944. Und sie hat die Pippi Langstrumpf geschrieben für ihre Tochter, nachdem sie genötigt war, weil sie berufstätig sein musste, ihre Tochter für 5 Jahre in fremde Pflege zu geben. Ja? Also die Pippi Langstrumpf ist geschrieben aus einer Situation tiefer Traurigkeit heraus und höchster politischer Gefährdung und Unruhe. Das finde ich so bemerkenswert. Und ich weiß nicht, vielleicht haben manche von Ihnen diese Episode in der Pippi Langstrumpf in Erinnerung, wo sie auf diesen Jahrmarkt geht, die Pippi Langstrumpf und den angeblich stärksten Mann der Welt bezwingt. Und welchen Vornamen trägt der stärkste Mann der Welt? Adolf. Ja? Also so diese offensichtlichen politischen Implikationen der Pippi Langstrumpf, die werden meines Erachtens irgendwie viel zu wenig gewürdigt. Pippi Langstrumpf ist, und das ist so ein bisschen eine paradoxe Antwort auf deine Frage, ist ein Buch, das mit Sicherheit aus der tiefen Angst einer Mutter um ihr Kind entstanden ist. Das heißt, die Angst spielt da eine ganz große Rolle. Und wenn man sozusagen in der Theorie der psychischen Abwehrmechanismen versucht zu beantworten, ist es ein Buch, das aus einer Reaktionsbildung heraus entstanden ist. Das heißt, ein Buch, das aus der Angst heraus ein Mädchen darstellt, das ganz offensichtlich keine Angst hat. Ja? Ich glaube, wir alle werden nie in einer Situation völliger Angstfreiheit kommen. Unseren Kindern dazu zu verhelfen oder möglichst dazu zu verhelfen oder auch unseren Enkelkindern, das wäre eine Aufgabe, die mir als Kinderpsychiater schon sehr gut gefallen würde. Und da komme ich vielleicht so ein bisschen zum Rechtssystem. Da ist natürlich ein System, das es nicht notwendig hat, mit Drohungen zu arbeiten, eins, das den Kindern nützt.
Auch ein familiäres System.
Ja, vor allem ein familiäres System. Es gibt ja sozusagen, es gibt ja kaum eine Erfolgsgeschichte jetzt in der Nähe meines Faches, die eklatanter ist, und das ist auch viel zu wenig bekannt aus meiner Sicht, als die Geschichte der Gewaltfreiheit in der Erziehung während der letzten 50 Jahre. ich weiß nicht, ich vergesse die Jahreszahlen immer, Sie wissen das vielleicht, Mitte der 80er Jahre ist zuerst das Gewaltverbot in der schulischen Erziehung bei uns aufgetaucht. Ja. Bis dahin hat man die Kinder einfach kaut in der Schule. Ja. Nicht ganz 10 Jahre später, also relativ knapp danach, ist das Gewaltverbot auch in der häuslichen Erziehung aufgekommen. Und seither ist die Gewalt in der Gesellschaft und vor allem die Gewalt unter den Jugendlichen ganz massiv nach unten gegangen. Es wird in den Medien, nicht in der Tagespresse, wird es immer so dargestellt, als sei es ganz anders, ja, als hätten die Jugendlichen nichts anderes zu tun, als Dinge kaputt zu machen und andere Leute abzustechen. Aber das ist leider nach wie vor so in Einzelfällen, aber die Häufigkeit hat ja wesentlich abgenommen.
Ich möchte, wenn man mit dieser, also Angstfreiheit ist, wenn man über diesen Ungehorsam spricht, nochmals jetzt in die ziemlich schon letzte Runde kommen, weil wir sind, glaube ich, jetzt bei 55 Minuten ungefähr. Oft dieses Jahr, wir haben als Mittelbegriff die Courage gewählt, die sowohl bei den Sommerspielen heuer ein Thema ist, wie auch beim Verein Merkwürdig immer ein zentraler Punkt ist. Und wir sind ja quasi zwei Veranstalter heute zu diesem Thema. Und die Courage ist ja auch ein Thema der kleinen Schritte. Also mir ist Rosa Parks wieder eingefallen, die einfach in Amerika nicht aufgestanden ist, weil sie in der Abgrenzung für weiße Menschen saß und damit eigentlich einen Sturm ausgelöst hat oder mit einem ganz kleinen Schritt eigentlich plötzlich die Ungleichheitsdebatte angeregt hat. Und ihr habt aber vorher schon diesen Begriff verwendet, die ganze Ordnung abzulehnen. Und wir wissen ja, dass in den letzten Jahren sich auch der Diskurs verschoben hat und man jetzt auch sehr, sehr schnell auch einteilt zwischen was ist faktenbasiert, was ist Schwurbelei. Wir haben im Stück zum Beispiel eine Figur, wo ich selber nicht weiß, obwohl wir 6 Wochen daran gearbeitet haben, ist der latent, und ich verwende jetzt diesen flapsigen Begriff, ist der latent schwurblerisch oder hat er Recht? Welches persönliche Recht nimmt er für sich heraus? Und wo gibt es aber auch hier eine gesellschaftliche Grenze? Und ist dieses, dass einen ganzen Rechtsstaat, eine ganze Gemeinschaft per se mal als solches in Frage zu stellen oder nicht faktenbasiert zu argumentieren, wo zieht man hier die Grenze, sage jetzt flapsig, weil es mir nicht anders einfällt, zwischen Kritik, Aufbegehren und Schwurbelei?
Diese Frage, finde ich, ist sehr relevant, zum Beispiel im Kontext der Corona-Pandemie, wo man ja sehr, sehr viele Leute, die sich gegen die Corona-Maßnahmenpolitik gestellt haben, als Schwurbler bezeichnet hat. Und da waren wir zum Beispiel auch so, dass wir gesagt haben, eigentlich eher, naja, das, was halt Virologen, Virologinnen sagen, da wird schon was dran sein. Ja? Das heißt, für uns zum Beispiel, wir haben uns dann immer versucht zu orientieren am wissenschaftlichen Konsens. Jetzt ist natürlich die Schwäche am wissenschaftlichen Konsens, dass er auch mal falsch liegen kann. Und wir wissen heute rückblickend, dass auch bei der Corona-Pandemie einige Sachen, die lange Zeit als wissenschaftlicher Konsens gegolten haben, dann sich im Nachhinein als nicht richtig erwiesen haben. Für uns bedeutet das aber nicht, dass wir bei der nächsten ähnlichen Krise irgendwas anders machen würden, weil ich finde immer noch, dass der wissenschaftliche Konsens, auch wenn er manchmal daneben liegt, immer noch das Beste ist oder das Näheste ist, was an der Wahrheit eigentlich liegen kann. Für uns haben dieses Spannungsfeld zwischen echter Kritik und Schwurbelei so gelöst, dass wir gesagt haben, gut, wir sind Satiriker und es gibt Leute, die studieren das ihr ganzes Leben, die forschen zu diesem Thema und die sind vielleicht nicht immer, liegen nicht immer mehr richtig, aber es ist immer noch irgendwie das Beste, was wir eigentlich haben. Dann gibt es natürlich immer die Replik, naja, aber es war jetzt nicht nur so, dass jetzt nur sozusagen Vollidioten sich gegen die Pandemie, gegen die Maßnahmen gestellt haben, es waren ja auch durchaus seriöse Virologinnen und Virologen dabei. Aber auch da, finde ich, geht es dann eben um die Frage, ja, aber was ist der Konsens? Also wenn du tausende Leute hast, die einen PhD haben in Virologie und die zu Virologie forschen, dann gibt es immer zwei, drei, die anderer Meinung sind als die Mehrheit, aber dann gibt es halt immer noch den Konsens. Und wir haben für uns aus dieser Pandemie zum Beispiel mitgenommen, dass wir uns eben an dem Konsens orientieren, auch wenn der Konsens im Nachhinein dann daneben liegen könnte. Es ist immer noch das Beste, was wir haben, was am ehesten an die Wahrheit rankommt.
Rechtlich gesehen ist das vielleicht dann auch, danke, ist es das auch so, dass man sagt, dass die Kritik am politischen System, am Recht etc. ist ja immanent vielleicht sogar gewünscht, weil wir sonst nicht vielleicht sogar gewünscht, sondern erforderlich, um in einer demokratischen, liberalen Gesellschaft leben zu können. Aber wo ist auch hier auch rechtlich eine Grenze zu ziehen? Ist es das, wenn man sagt, es stellt eine ganze Gesellschaftsordnung in Frage? Mir fällt da Josef Hader immer wieder ein, der sagt, was da mit einer Demokratie, wo die Mehrheit für die Diktatur ist. Wie zieht das Recht hier auch, also wie wirkt das Recht zwischen individueller Kritik, Meinungsäußerung, aber auch einem demokratischen Konsens ab? Weil auch das Wahlrecht birgt ja seine, also eine qualifizierte Mehrheit kann auch daneben liegen.
Also in einer liberalen Demokratie ist selbstverständlich auch Schwurbelei erlaubt. Ja, also das ist völlig klar. Das Problem einer liberalen Demokratie liegt ein Stück weit auch darin, dass sie die Mittel zu ihrem eigenen Untergang den Leuten in die Hand gibt. Ja, weil es können sich im Rahmen demokratischer Vollzüge antidemokratische Positionen können so stark werden, ja, können parlamentarische Mehrheiten erlangen und damit die Mittel zur Abschaffung der Demokratie oder zumindest die Mittel zur Abschaffung der liberalen Demokratie in die Hand nehmen. Wir konnten das ja verfolgen in Ungarn, wo unter der Regierung Orban, also als er zum zweiten Mal in die Macht gekommen ist, das Erste, was er gleich gemacht hat, in einer großen Rede, dass er gesagt hat, ja, ja, wir sind schon eine Demokratie, aber Liberalität, Menschenrechte, das braucht man nicht. Wir sind eine illiberale Demokratie und das wurde auch wirklich vollzogen. Wir können das in den Vereinigten Staaten derzeit beobachten, also mit einer atemberaubenden und wirklich furchterregenden Geschwindigkeit, wie die USA umgebaut werden zu einem illiberalen, autokratischen Staat. Man nennt es dann auch Wahlautokratien, ja, wo sich die Autokraten quasi so gut einzementiert haben, dass es fast nicht mehr möglich ist, sie abzuwählen. Und dass Orban abgewählt worden ist bei der letzten Wahl, das hat wirklich an ein halbes Wunder gegrenzt, muss man sagen. Ja. Das heißt, die Demokratie ist ein auch fragiles System, weil es die Möglichkeit gibt, dass antidemokratische Kräfte an die Macht kommen. Und ich denke, es liegt letztlich an uns allen, ja, an uns allen als Bürgerinnen und Bürgern, an der Zivilgesellschaft, dass wir einer Politik zuarbeiten, die diese Idee der gleichen Freiheit der Grundrechte hochhält und nicht quasi ummäntelt durch, dass sie sagen, ja, das ist ja nur unsere Meinungsfreiheit, wir setzen das durch, dass dann autokratische Strömungen die Überhand gewinnen. Aber es gibt keine Garantie. Und letztlich, wie gesagt, es liegt an uns allen.
Ich würde es gerne noch auch auf das Individuelle bei dir runterbrechen, Paulus. Erich Fromm hat in seinem kurzen Essay über den Ungehorsam geschrieben, dass Nein zur Autorität ist das Ja zu sich selber. Jetzt leben wir in einer so individualisierten Gesellschaft, dass ich diesen Satz den verstehe, aber finde ich schon wieder ganz problematisch in dieser Gehirnflipperkugel, die da bei mir abgeht. Wie viel Individualität braucht es, also stimmt dieser Satz für die Nein zur Autorität, ist das Ja zu sich selbst?
Also ich würde diesen Satz paraphrasieren und ich würde sagen, das Nein zur Autorität ist das Ja zum anderen. Ist das...
Das ist kompliziert erklärt.
Das ist gar nicht, das ist überhaupt nicht kompliziert. Das Nein zur Autorität ist das Ja zum anderen. Ja? Das Nein zur Autorität, das Nein zum blinden Gehorsam ist das Ja zum anderen, heißt das Ja zur, wie auch immer man es nennt, Mentalisierung oder Empathie, das heißt das Ja dazu, sich in den anderen einzufühlen. Das, Autorität heißt, sich in den anderen nicht einfühlen müssen. Ja, Gehorsam heißt einfach zu machen, was angeschafft ist und sich die Frage, was braucht der andere, was nützt dem anderen, was hat er vielleicht notwendig, nicht stellen zu müssen. Ist es jetzt...
Das ist darum, ist jetzt, das Leben dazu ist wahrscheinlich erst recht kompliziert, aber es ist total verständlich, was du jetzt gesagt hast. Ja. Ja? Also das... gar keine Frage. Und es geht vielleicht sogar dann in die letzte Runde. Der Untertitel, den wir jetzt für diese Veranstaltung gewählt haben, es war ja Lachen, Courage, Aufbegehren. Du zeigst nochmals kurz auf. Oder zu den, hieß ja über Ungehorsam zur Freiheit. Wenn impliziert das, was du jetzt gerade gesagt hast, Paulus, dass Freiheit nur mit anderen möglich ist. Ich sage es immer, also ich habe für mich diesen auch fast flapsigen Satz in der Abwandlung von Sartre gesagt, die Hölle, das sind immer die anderen. Aber ich gesagt, auch der Himmel, das sind immer die anderen. Braucht es für Freiheit das Du?
Natürlich braucht es das Du.
Was heißt für euch Freiheit? Das wollte ich eigentlich als letzte Runde sagen. Ja, jetzt als für den Psychiater, für die Juristin, für den Satiriker oder für Paulus, Elisabeth und Fritz. Und bitte.
Wir haben begonnen, ich hab mir zwei Worte aufgeschrieben am Anfang. Das eine ist Sprache, das heißt, es geht immer auch um Begriffe. Und das andere ist diese Paradoxie, die Sie aufgeworfen haben. Im Rechtssystem gehe es um Gehorsam, man gehorcht dem, was im Recht festgeschrieben ist, aber mit dem Ziel, dem Individuum größtmögliche Freiheit zu verschaffen. Das heißt, es geht in Wahrheit um eine Paradoxie, sozusagen, man gehorcht etwas, aber mit dem Ziel, größtmögliche Freiheit zu erreichen. Und das finde ich irgendwie eine ganz eine total spannende Figur, ja? Nämlich als Grundlage unseres Rechtssystems. Aber eigentlich wollte ich jetzt noch was anderes. Jetzt hast du mich rausgebracht. Ja.
Gelingt mir selten. Nein.
So, kann ich da gleich anknüpfen und Sie sagen dann das, was Sie...
Ja, es wird mir einfallen. Es wird mir einfallen.
Weil Sie haben das jetzt so schön auf den Punkt gebracht. Und einer meiner Philosophenhelden ist Immanuel Kant, der ja der Rechtsphilosoph der gleichen Freiheit ist. Und der hat gesagt, Rechtszwang lässt sich nur dadurch legitimieren, dass... Einschränkungen der Freiheit negiert werden. Ja? Also jeder Rechtszwang, der geübt wird, muss gedacht werden als Ermöglichung von Freiheit. Und das finde ich ist ein schöner Gedanke, der auch wieder diese Paradoxie auf den Punkt bringt. Das Recht soll uns ermöglichen, uns möglichst frei zu entfalten und dort, wo wir anderen Menschen schaden, dort, wo wir in Rechte von anderen eingreifen, dort setzt der Rechtszwang ein mit dem Ziel, Freiheit gleichermaßen zu ermöglichen. Und da bietet uns eine liberale, eine demokratische Rechtsordnung sehr viel. Und das ist, denke ich, immer auch eine Aufgabe an den Staat.
Das ist vielleicht aber wirklich fast ein Kalenderspruch oder eine Kalenderphilosophie, die man sich fast täglich vorlesen müsste, welch Glück wir haben oder was das Glück einer liberalen Demokratie ausmacht. Fritz, der Satiriker und der Fritz... zum Thema Freiheit.
Ich finde, Freiheit ist auch immer sehr eng verknüpft mit der individuellen Lebenssituation. Also für mich persönlich zum Beispiel bedeutet Freiheit die Möglichkeit zur Selbstentfaltung. Für meinen ukrainischen Nachbarn, der bei mir in Wien im selben Haus wohnt, bedeutet Freiheit, dass er nicht jede zweite Nacht in der U-Bahn-Station schlafen muss, weil er Angst vor russischen Drohnen haben muss. Für ein Kind in Subsahara-Afrika bedeutet Freiheit vielleicht, dass genug Wasser und Lebensmittel verfügbar sind. Ich glaube, was alle diese drei Lebenssituationen vereint, ist aber die Abwesenheit von Zwang. Und vielleicht ist das, was Freiheit bedeutet.
Ist dir, Paulus, noch eingefallen, was du sagen wolltest?
Mir ist das eingefallen, was für mich persönlich Freiheit bedeutet. Das hat natürlich mit meiner Zugehörigkeit zur schreibenden Zunft zu tun. Ich fühle mich frei, solange ich sagen kann oder sagen darf, was ich sagen möchte. Das ist für mich etwas ganz Entscheidendes. Und was ich vorhin sagen wollte, ist mir tatsächlich noch eingefallen, in einer Zeit, in der der starke Mann so eine Hochkonjunktur hat. Ich weiß, das sind immer nur irgendwie die Köpfe, die aus Systemen herausragen, aber trotzdem sind es Individuen, die ihre individuelle Pathologie ausbreiten können. Und deine Frage war ursprünglich eine Frage nach Individualität. In dieser Zeit oder in so einer Zeit habe ich durchaus Hoffnung, dass so wie in Ungarn, dass dort und da Individuen auftauchen und auftreten, die diesen Menschen, Trump, Putin, Musk, Thiel, wie auch immer sie heißen, ein Gegengewicht bieten. Das mag naiv sein, aber Madja hat es, ich weiß, der ist auch nicht ganz unproblematisch, aber er hat gezeigt, dass es geht.
Wenn du sagst, es geht um Sprache, ist das vielleicht auch wieder der Bogen zu George Orwell mit 1984, wo ich jetzt auch immer sehr flapsig sage, dieses Buch kann man immer lesen, aber wenn man es nicht lesen möchte, soll man einfach die 10 Seiten Nachwort lesen. Wo er selber, also es ist ein Nachwort, das zum Buch gehört, und wo er sagt, also 1948 geschrieben, drum der Ziffernsturz auf 1984, die Sprache ist noch nicht so weit, das Neusprech. Das wird erst 2030 oder 2050 der Fall sein. Dort wird man keine so vielen Wörter mehr brauchen. Es reicht schön, um gut, wohlschmeckend, großartig, wunderbar ausdrücken zu können. Man braucht die Begriffe wie hässlich, schier, widerspenstig oder sowas nicht mehr, weil da gibt es das Wort unschön und es gibt immer nur einen Begriff und die Verneinung. Es braucht letztlich keine Adjektive mehr. Und diese Verarmung der Sprache ist eigentlich das, was mich fast am meisten geschreckt hat. Und darum glaube ich auch, dass wir im Zuge unserer Arbeit immer Sprache hochhalten müssen und das Zuhören. Und ich bin wirklich beseelt, mit euch heute hier sein zu dürfen. Wir essen dann drüben weiter. Danke, dass wir da sein dürfen. Ich durfte den Namen Hannes Forster nicht erwähnen, weil dann geht er. Jetzt kann er ja dann gehen, weil wir fertig sind. Danke meinem Freund Hannes, dass wir da sein haben dürfen und dass auch weiter eine Partnerschaft besteht. Und schön, dass es mit euch genauso dieses Miteinander gibt. Danke für die spontanen Zusagen von euch und für dieses bereichernde Gespräch. Danke, Elisabeth Holzleitner. Danke, Fritz Jergitsch. Danke, Paulus Hochgatterer. Und stellvertretend danke für das Vorbereiten, für alle, die hier mitgeholfen haben, seitens der Sommerspiele, Lisa Weinfurter. Und seitens des Vereins Merkwürdig, Bianca Meissner.
Und ganz herzlichen Dank, Alexander Hauer.
Gern. Sie ist